Ja, ich möchte heute in unserer kleinen Predigtserie über das Ehren weitermachen und es gleichzeitig abschließen. So ist heute der vierte Teil dran, Ehre für dich selbst. Zum Einstieg gleich mal eine Frage an euch. Was glaubst du, wie viel ein Mensch wert ist? Wie viel bist du wert? Jetzt schau dir einfach mal deinen Sitznachbarn an und dann diskutiert es mal vielleicht einen kleinen Augenblick miteinander. Diese Frage, wie viel ist ein Mensch wert? Ihr könnt euch gern mal einen Moment Zeit nehmen. Ja, okay, ich weiß, da könnte man schon noch ein Weilchen weiter diskutieren. Aber das geht dann von meiner Zeit ab hier. In den letzten Wochen haben wir, wie gesagt, in unserer Serie über Ehre gesprochen. Und ich persönlich habe einiges gelernt, vor allen Dingen bei den Vorbereitungen. Mir war am Anfang gar nicht so sehr bewusst, wie oft dieses Wort Ehre tatsächlich in der Bibel vorkommt. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, das hebräische Wort für Ehre heißt Kavod, andere sagen Kavet, je nachdem, weiß auch nicht, woran es liegt. Und dieses Kavod bedeutet einer Sache oder einem Menschen Gewicht geben. Und wenn ich jemanden ehre, dann sage ich, du bist mir wichtig. Das kommt ja von Gewicht, wichtig. Du spielst in meinem Leben eine große Rolle. Und dabei ist es egal, ob ich Gott ehre, ob ich meinen Chef ehre, ob ich die Leute, die unser Land regieren, ehre, oder ob ich meine Ehefrau ehre, oder du deinen Ehemann. Heute geht's um die Frage, wie siehst du dich selber? Ehrst du dich eigentlich auch selbst? Und deswegen komme ich auf die Frage von vorhin zurück, wie viel bist du denn wert? Im ersten Brief von Petrus, den findest du im zweiten Teil der Bibel, da heißt es, im 1. Petrus 2, Vers 17, ehrt alle Menschen. Da gehörst du auch dazu, oder? Liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Ich habe es letztes Mal erwähnt, damals, als der Petrus das geschrieben hat, war dieser Kaiser gerade der Nero. Das war dann schon eine Herausforderung. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, als ich der Frage nachgegangen bin, wie viel ist eigentlich so ein Menschenleben wert? Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie zu beurteilen. Und vielleicht sagst du, na ja, also immerhin hat es Jesus das Leben gekostet am Kreuz, wo er mit seinem Blut den Höchstpreis für mich bezahlt hat. Also da bin ich schon ganz schön was wert. Der andere sagt, ja, das ist ein Menschenleben, das kann man ja auch nicht in Geldwert berechnen. Okay. Im Idealfall ist das menschliche Leben natürlich über jeden Preis erhaben. Aber in der Realität, habe ich festgestellt, besteht immer wieder mal die Notwendigkeit, solche Berechnungen anzustellen. Was darf zum Beispiel ein Medikament kosten, das ein Menschenleben um 2 Jahre verlängert? Wie viel geben wir für Maßnahmen aus, die die Luftqualität in Stuttgart verbessern, um auf diese Weise Todesfälle zu verhindern? Was ist uns eine größere Sicherheit im Straßenverkehr eigentlich wert? Und immer wieder werden Institutionen und auch Entscheidungsträger mit solchen Fragen halt konfrontiert. Eine Möglichkeit ist es, den Wert unserer chemischen Grundbausteine mal zu bestimmen. Wenn du in einer Chemikalienhandlung die ganzen Rohstoffe in deinem Körper, die da so verbaut sind, kaufen müsstest, dann kommst du auf eine Summe von ungefähr 1.500 Euro netto, ohne Mehrwertsteuer. Okay? Wenn man deine Organe auf dem Schwarzmarkt, also der ist illegal, gell, nur dass du das weißt, auf dem Schwarzmarkt für Organhandel verticken würde, zusätzlich noch alles, was dein Körper so produziert, also bei Frauen Muttermilch, Eizellen und so, das kann man ja auch noch verkaufen, je nachdem, dann kommt man auf eine Summe von 44,7 Millionen. Ja, auf dem Schwarzmarkt halt. Ne? Dann ist es so, der Staat investiert in jede Ausbildung pro Kind, bis es 25 Jahre alt ist, im Durchschnitt rund 130.000 Euro. Darüber hinaus kostet so ein Kind die Eltern im Schnitt rund 180.000 Euro. Das variiert je nach Quelle. Kindergeld sind, glaube ich, 55.000, was du maximal kriegen kannst. So, also bleibt schon noch eine Lücke, ne, die du finanzieren musst. Da es sich jetzt aber bei einem Menschen nicht um ein Marktgut handelt, dessen Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, verlegen sich dann einige Wissenschaftler darauf zu berechnen, was denn so ein Leben volkswirtschaftlich bringt. Das Bundesamt für Straßenwesen hat im Jahr 2015 einen statistischen Wert von 1,2 Millionen Euro errechnet, denn diese Summe geht der Wirtschaft verloren im Durchschnitt, wenn es zu einem Unfalltoten kommt. Okay? Interessant habe ich gefunden, dass es auch für Amerika solche Studien gibt. Und da wird das Leben von weißen US-Bürgern mehr als, das liegt dann 3 bis 4 Mal höher, also der Preis. Und weiße US-Bürger sind mehr als doppelt so viel wert als ein Latino oder ein Afroamerikaner. Ich weiß, das klingt jetzt total daneben und schräg, aber so läuft das eben in unserer kapitalistischen Gesellschaft und so ist das Denken hier auch geprägt. Ja, okay, was sagt denn jetzt die Bibel dazu? Wie viel bin ich denn wert? Und wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, dann scheint es so, als ob sie auf der einen Seite die Null hat und gleichzeitig sagt, ich bin unendlich wertvoll. Da gibt es Stellen, die zeigen, dass der Mensch längst nicht so wichtig ist, wie wir es vielleicht gern hätten. Aber du findest auch andere Stellen, wo du das Gefühl bekommst, wow, ich bin ja unglaublich wichtig. Ich bin geliebt, ich bin gewollt, Gott sieht mich, Gott kennt mich, er hat sogar die Haare auf meinem Kopf gezählt. Bei mir ist das jetzt nicht so aufwendig, aber bei anderen schon. Und ich will mit euch mal einen Psalm anschauen, den findest du im vorderen Teil der Bibel und der bringt meiner Meinung nach diese Spannung zwischen null und unendlich wertvoll ziemlich gut auf den Punkt. Wir lesen mal Psalm 8, die Verse 4 und 5. Da schreibt dieser bekannte Autor und spätere König von Israel folgendes, der David: Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er. Und doch kümmerst du dich um ihn. Erstmal bis hierher. Wenn wir uns mal diese gewaltigen Dimensionen der Schöpfung anschauen, merken wir ganz schnell, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, oder? Die Schöpfung dreht sich nicht bloß um uns. Nicht mal die Planeten und Sterne drehen sich hier um die Erde und die Sonne. Ist auch nur ein ganz winziger Stern in der Galaxie, der dreht sich auch noch um ein anderes Zentrum in der Milchstraße. Und sogar die Milchstraße selber, die ist ja schon unvorstellbar groß für mich, ist auch nur ein ganz winziger Punkt in einem sehr viel größeren Universum, in einer sehr viel größeren Schöpfung. Und wenn ich jetzt behaupten würde, der Mensch ist ein mikroskopisch kleines Staubkorn, dann wäre das immer noch eine maßlose Übertreibung. Wenn wir uns Menschen mal anschauen von der Maßeinheit her, die wir sozusagen für die Zeit im Universum nehmen, nämlich die Lichtjahre, dann ist unser Leben praktisch nichts, extrem kurz. Für mich sind Friedhöfe immer sehr demütigend. Da werde ich ganz klein. Das sind oft Namen auf irgendwelchen Grabsteinen. Die Person selber, manchmal komplett schon vergessen. Diese Leute haben vielleicht mal eine richtig große Rolle gespielt, haben großen Einfluss gehabt, aber inzwischen ist das alles längst passé. Kein Hahn kräht mehr danach. Was ist das schon, so ein Mensch? Unbedeutend, klein. Und so ist der erste Punkt dieser Message: Hey, mach dich nicht größer, als du bist. Und jetzt stell dir mal vor, noch nicht mal Jesus hat sich größer gemacht, als er ist. Er ist der Schöpfer und Herrscher des Universums. Er ist der König aller Könige. Er ist derjenige, vor dem sich alle Knie beugen werden und müssen. Und im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6, da heißt es über Jesus: Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht daran fest, so wie Gott zu sein. Jesus hat auf seine göttliche Herrlichkeit verzichtet, ist Mensch geworden, hat sich am Kreuz hinrichten lassen und hat sich damit mit uns eins gemacht, mit dir und mit mir. Als er eines Tages gefragt wird, was ist denn so das allerwichtigste Gebot, da antwortet er, ihr könnt es nachlesen im Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 37 bis 39, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, und jetzt kommt's: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deine Mitmenschen. Gerade auch die Leute, die gerade neben dir sitzen. Ob sie dir passen oder nicht. Okay. Lieb sie so stark und intensiv wie dich selber. Gib ihnen die gleiche Bedeutung, das gleiche Gewicht wie dir selber. Okay, die Welt, die vermittelt dir eigentlich ein bisschen was anderes. Der Mensch, also du, bist im Mittelpunkt. Die anderen interessieren nicht so arg, es sei denn, sie bewundern dich, oder? Deine Selbstverwirklichung ist wichtig, oder? Deine Selbstbehauptung, deine Karriere, deine Beziehung, deine Zukunft, deine Träume. Es geht um dich, um dich, um dich und um dich. Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Gell? Ja. Und ich will euch mal ein paar Strategien zeigen, die Leute so fälschlicherweise einsetzen, um sich selber Gewicht und damit Ehre zu geben und vielleicht auch ein bisschen Liebe einzufordern. Die Nummer eins sind Selfies. Ja? Inzwischen ist das ja fast schon zu einer Seuche geworden. Und bei uns in Deutschland geht das ja alles noch. Aber ich war mal in Venedig oder dann auch in den Alpen. Da rennen vor allen Dingen die Touristen aus Asien nur noch mit Handy und Selfie-Stick rum. Ja? Und die fotografieren sich selber. Die sehen eigentlich die Sehenswürdigkeit gar nicht mehr, sondern nur noch im Display, weil der Dogenpalast im Selfie, Matterhorn da hinten im Selfie, oder? Und dann wird das natürlich auch immer gleich gepostet, und zwar auf Instagram, Facebook und so weiter, ihr kennt das. Ganz, ganz wichtig, da war ich, da, wichtig, wichtig. Nummer zwei, um sich Gewicht zu geben, ist Eitelkeit. Spieglein, Spieglein an der Wand. Hm? Wer ist die Schönste im ganzen Land? Aber es betrifft nicht nur Frauen, sondern auch die Männer. Ihr glaubt gar nicht, wie eitel Männer oft sind, oder? Also ich laufe ja auch nicht in Sack und Asche rum, oder? Okay. Geheimratsecken, ich sag's euch, da leiden wir. Da wird gleich mal ein Toupet angesetzt oder so. Nummer drei, Tattoos. Tattoos sind für mich, vielleicht nicht zu 100%, aber doch schon zu einem hohen Prozentsatz, eine Art, mir einen besonderen Stempel aufzudrücken, damit ich aus der Masse hervorstechen kann. Ja? Ich war kürzlich, da habe ich eine Zeitschrift in die Hände bekommen beim Friseur, Stichwort Eitelkeit. Ja, und da war eine ganze Galerie der schlimmsten Tattoos so drin. Die wollte ich euch heute Morgen nicht zumuten. Aber ich war entsetzt, was für Bilder oder Sprüche manche Leute sich auf den Körper oder sogar ins Gesicht tätowieren lassen. Das geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, egal was es kostet, egal wie bescheuert oder wie peinlich es ist. Eine weitere Form, um sich Gewicht zu geben, ist Dominanz. Oder das Gegenteil, Unterwürfigkeit. Ja? Das betrifft natürlich niemanden hier. Nein. Dann die Sucht zum Übertreiben, unmäßig zu sein. Dann die Besserwisserei, anderen ständig Schuld zuzuweisen. Dann scheinheiliges Getue. Ja? Tratschen. Hast du schon gehört? Ja? Oder auch gespielte Selbstkritik. Ach, du hast heute so schön gesungen. Ja, ach, weißt du, aber gestern bei der Probe, da hat's viel besser geklungen. Mal, der Kuchen ist aber super lecker. Aber du weißt, letztes Mal, da ist er viel besser hingekommen und da hat er schöner ausgesehen und überhaupt und so. Komm, mehr Komplimente, ha? Mehr Komplimente. Auch das eine falsche Methode, um sich selber ein bisschen wertvoller zu machen, als man sich selber fühlt. Warum machen wir das? Warum fällt es uns so schwer, uns selber einfach mal so stehen zu lassen, wie wir sind? Warum fällt es uns so schwer, uns an andere zu verschenken und uns nicht länger um uns selber nur zu drehen? Warum fällt es uns so schwer, ein Auge für die Sorgen und Nöte anderer Leute zu haben? Warum investieren wir so viel Energie in unsere künstliche Wertsteigerung? Ich lese nochmal mit euch, was Jesus sagt, als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wurde. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, dass das erste und wichtigste Gebot ebenso wichtig ist, aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen, und jetzt Achtung, wie dich selbst. Man könnte auch so übersetzen, liebe deinen Mitmenschen genauso, wie du dich selber lieben sollst. Jesus sagt ja, lieb deinen Mitmenschen und lieb dich selber. Ehre die Schöpfung. Ehre deinen Schöpfer, ehre deinen Namen, ehre deinen Körper, ehre die Geschichte, die du bisher gehabt hast. Lieb dich selber, nicht in einer egoistischen Form, sondern nimm dich als jemand, der beschenkt wurde. Vater im Himmel, du hast keinen Fehler gemacht, als du mich geschaffen hast. Ich sag Ja zu mir selber und ich sag Ja zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe und wo du mich hingestellt hast. Da wird von zwei Frauen in der Bibel berichtet, die meisten haben schon mal was davon gehört, Martha und Maria. Die beiden hatten Besuch von Jesus und seinen 12 Freunden, den Jüngern. Und Martha macht halt genau das, was man halt so auch macht in so einer Situation. Ach du liebe Zeit, ein Haufen von hungrigen jungen Männern. Denen fahre ich jetzt mal richtig was auf, die sollen sich mal den Bauch richtig vollschlagen können. Sie stürzt sich in die Küche, schnippelt Gemüse, macht frisches Fladenbrot. Fleisch anbraten ist auch nicht verkehrt, die Kerle brauchen was Handfestes, oder? Und zum Schluss halt noch ein leckerer Kaffee und eine Kuche dazu, oder? Ja. Ha ja. Aber irgendwann merkt sie, dass ihre Schwester Maria es wagt, sich mitten unter die Männer zu diesem Rabbi zu setzen, statt ihr in der Küche zu helfen. Eigentlich ein komplettes No-Go im Orient. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ist bei uns schon, würde ich sagen, sehr mutig, aber dort absolutes Unding. Ja, eine Frau hat dabei überhaupt nichts zu suchen, wo die Männer zusammenhocken und irgendwas gemacht wird. Was macht die da? Frau gehört in die Küche. Kinder, Küche, Kirche, alles andere ist out. Ne? So, das war also der Stand. Martha kocht, also nicht nur auf dem Herd, sondern vor Wut. Wird immer stinkiger, bis ihr endlich der Kragen platzt. Sie geht in den Raum rüber, baut sich vor Jesus auf. Ja? Und sagt, sag mal meiner Schwester, dass sie gefälligst mit mir in die Küche rüberkommt. Und Martha ist sich ihrer Sache total sicher. Schließlich hat sie auch alle Trümpfe der damaligen Gesellschaftsordnung in der Hand. Und Jesus sagt, liebe Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und in Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Weißt du, Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Und ich glaube, wir sehen hier in dieser Geschichte, dass Jesus versteht, Maria lässt sich einfach beschenken. Und Maria versteht, ich muss nicht irgendwas tun erstmal, was leisten, um in den Augen von Gott was zu sein. Wenn sie die Wahl hat zwischen etwas für Gott tun oder sich einfach mal lieben und beschenken lassen, dann weiß sie, was zuerst kommt und was die Basis ihrer Identität ist. Und ich denke, wir brauchen erstmal eine gesunde Identität, bevor wir die Ärmel hochkrempeln und uns an andere verschenken. Wir müssen uns selber lieben, damit wir Gott und unsere Mitmenschen wirklich lieben können. Auch mit der Hand am Arm. Also nicht vergessen, das, was die Martha gemacht hat, war nicht so ganz falsch. Manche denken, oh, nur noch hinhocken, chillen. Ne? Nee, nee. Wenn wir uns selber nicht annehmen können, wenn wir uns nicht beschenken lassen können, dann landen wir entweder im Götzendienst oder in der Sucht nach dem Applaus der Menschen. Boah, klasse gemacht, super. Wir brauchen eine gesunde Selbstannahme. Es gab einen deutsch-römischen oder römisch-deutschen König, Friedrich II., der hat von 1194 bis 1250 gelebt und der hat mal ein Experiment durchführen lassen. Und zwar hat er Babys von Geburt an von den Eltern und der liebevollen Zuwendung anderer Menschen isolieren lassen. Der Hintergrund war, er wollte wissen, welches die Ursprache war, die Menschen gesprochen haben, bevor die babylonische Sprachverwirrung stattgefunden hat. Schon mal was davon gehört? Sprachverwirrung und so? Okay. Die Kinder wurden jetzt nur noch mit Nahrung versorgt. Niemand hat sie auf den Arm genommen, niemand hat mit ihnen gesprochen, niemand hat sich ihnen liebevoll zugewandt. Alle diese Kinder, ohne Ausnahme, sind bereits nach kurzer Zeit gestorben. Warum erzähle ich euch das? Du und ich, wir brauchen Liebe. Und wir brauchen auch Selbstannahme. Aber erstmal müssen wir wissen, wir sind geliebt. Dann können wir auch uns selber annehmen und können andere wieder lieben. Und so komme ich zum zweiten Punkt der Message. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Gehen wir wieder zurück in diesen Psalm von David, Psalm 8 und die Verse 4 bis 7, wo diese Spannung beschrieben wird. Ich lese nochmal ganz von Beginn, also ab Vers 4. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Merkt ihr diese Spannung? Du bist doch nichts. Doch, du bist unendlich viel. Einerseits, wie klein ist doch der Mensch, und doch kümmerst du dich um ihn. Gott hat sich entschieden, uns Menschen über die Schöpfung zu setzen. Er hat sich entschieden, uns Menschen eine ganz besondere Bedeutung und Stellung innerhalb seiner Schöpfung zu geben. Dein Wert basiert darauf, dass Gott sagt, du bist wichtig, du bist wertvoll. Ich habe dich gewollt, ich habe dich geschaffen und ich kenne dich. Dein Name ist mir bekannt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mir so wichtig, dass ich mich selbst opfern werde, um dich von der Macht der Sünde, die dich von mir trennt, zu befreien. An einer Stelle der Bibel heißt es, dass alles Gold dieser Welt nicht aufwiegen könnte, wie wertvoll so ein Mensch ist. Deswegen mach dich nicht kleiner, als du bist. Und dann sei du selber. Du musst dich nicht verstellen, musst nicht versuchen, irgendjemand anders zu sein. Und dann nimm dich selber mal richtig ernst. Und dazu gehören auch deine Bedürfnisse. Sag Jesus doch einfach mal, was du dir wünschst. Und sei mutig dabei. Als Christ bist du sein Freund. Du bist Gottes Kind. Er hat vermutlich sogar ein Bild von dir an seinem Kühlschrank. Ich weiß nicht ganz genau. Vielleicht auch auf dem Nachttischle. Ja? Okay. Und dann drittens, steh zu dir. Steh zu deinem Gewissen und steh auch mal zu deiner Meinung. So viele Christen trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen, geschweige denn zu ihr zu stehen. Ich glaube, dass wir Christen Männer und Frauen sein sollten, die eine klare Meinung haben und die gerade auch in unserer heutigen Zeit dazu stehen und die vor allen Dingen zu ihrem Gewissen stehen. Und viertens, achte auf dich. Achte auf deinen Körper, dass er in Form bleibt, dass er gesund bleibt. Gehört auch dazu. Achte auf deine Beziehungen. Es gibt gesunde und weniger gesunde Beziehungen. Achte auf deine Gedanken und auf das, was du liest oder auch anschaust. Stichwort Internet, Fernseher und so weiter. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 steht, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Hast du das gewusst? Boah, echt. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Herrlich, oder? Merkt ihr einfach, du bist auserwählt. Du gehörst Gott. Du bist sein Eigentum. Ein anderer Begriff, den die Bibel dafür findet, ist heilig. Du bist heilig, weil Gott heilig ist und du zu ihm gehörst. Also ich darf sagen, heilige Agathe, heilige Emma, heiliger Hans, wie auch immer, oder Biede, du bist heilig. Zum Schluss möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die von Petrus handelt. Jesus verbringt den letzten Abend vor der Hinrichtung am Kreuz mit seinen Freunden. Es ist ein ganz besonderer Moment, denn sie feiern zusammen das Passamahl, eigentlich das wichtigste Fest im jüdischen Kalender. Sie treffen sich in einem Raum. Es kommt aber ein kleines Problem, da fehlt der Diener, der den Teilnehmer normalerweise am Eingang die Füße wäscht. Einer schaut den anderen an, zuckt mit den Achseln. Es ist klar, wir können hier nicht an den Tisch gehen mit unseren staubigen und dreckigen Füßen. Damals konnte man nicht die Füße, so wie heute, unterm Tisch verstecken, dass man es nicht so sieht und dass es nicht so riecht. Die Tische waren ganz niedrig, nur ungefähr so hoch. Ja? Man saß auch nicht, Stühle waren zu der Zeit noch nicht in Mode, sondern man lag Seite an Seite nebeneinander. Auf dem linken Arm gestützt am Tisch und mit rechts hat man dann gegessen und da lag der Nächste. Und so ging es rum. Ja? Jedenfalls alle zögern. Wo schaut man dann hin? Auf den Chef natürlich. Vielleicht hat Jesus eine Idee. Jesus hat eine Idee. Der schnappt sich eine Schüssel mit Wasser, zieht sich einen Schurz an, kniet vor die Männer hin und dann fängt er an, einem nach dem anderen die Füße zu waschen. Und allen Jüngern ist das irgendwo mega peinlich, denn jeder weiß, also hey, das geht ja eigentlich gar nicht, oder? So sollte das nicht laufen. Jesus ist wahrscheinlich der allerletzte, der genau das tun sollte. Und schließlich kommt er zum Petrus, um auch ihm die Füße zu waschen. Und dann heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 13, in den Versen 6 bis 9, als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es begreifen. Doch Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. In dem Moment macht's irgendwie Klick beim Petrus und er ändert seine Meinung. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Und dann bist du gleich noch der Kopf. Er wird hier zu einem, der sich segnen und ehren lässt von Jesus. Das lasse ich mir nicht entgehen. Wenn du sagst, dass das gut für mich ist, dann her damit und nur nicht zu knapp und von wegen Schwäbisch sparsam. Wenig später, am selben Abend, redet Jesus mit seinen Jüngern und sagt diesen ganz, ganz wichtigen Satz. Und den musst du dir merken, ist doch eine einfach zu merkende Bibelstelle, Johannes 15, 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Wenn du in deinem Leben mit Jesus unterwegs bist, dann bist du sein Freund. Falls du es noch nicht bist, dann nimm Jesus an deine Seite und du bist ein Freund von Gott. Jesus hätte ja alle möglichen Begriffe wählen können, aber er entscheidet sich zu sagen: Du, ich nenne dich mein Freund. Oh ja, er dürfte uns auch Diener nennen. Er dürfte uns sogar Sklaven nennen. Schließlich hat er uns von der Sklaverei der Sünde herausgekauft. Deshalb sind wir jetzt sein Eigentum, mit dem er machen könnte, was er will. Machen kann, was er will. Aber er hat uns in die Freiheit hineingeführt. Nicht in die nächste Sklaverei. Und so sagte: Du, ich nenne dich Freund. Ich nenne dich Freundin. Du bist jetzt mit mir auf Augenhöhe. Und so möchte ich jetzt noch mit uns beten, bevor wir anschließend das Abendmahl miteinander feiern. Ja, Vater im Himmel, wir sind hier als Freunde und Freundinnen von Jesus, dem du alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben hast. Du bist so unendlich viel größer und gewaltiger, als wir uns vorstellen können und als wir es tatsächlich auch sind. Deine Gedanken sind so viel höher als unsere. Und deine Möglichkeiten sind so viel größer und vielfältiger als unsere eigenen, ja auch größer, als wir es uns manchmal vorstellen können. Wer sind wir schon? Und dennoch nennst du uns Freunde. Hilf uns bitte, dass wir uns nicht größer machen, als wir sind, aber auf der anderen Seite uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind deine Geschöpfe. Wunderbar gemacht, geformt, gewollt, geliebt und dein Eigentum. Und dennoch sind wir jeden Augenblick unseres Lebens auf deine Gnade und auf deinen Segen angewiesen. Aber so gut zu wissen, du hältst nichts zurück, sondern du überschüttest uns mit guten Gaben. Und deine Zusagen, deine Verheißungen, sie sind Ja und Amen. Du hältst dich dran. Du bist treu, selbst dann, wenn wir es versemmeln und untreu sind. Danke, dass du uns so sehr liebst und ehrst. Und so wollen wir uns auch selber als Geehrte annehmen, wollen dich von Herzen lieben und unsere Mitmenschen so lieben wie uns selber. Ich danke dir für diese Botschaft an mich heute, die ich selber ganz dringend gebraucht habe. Und wenn wir jetzt sozusagen gleich an den Tisch von Jesus kommen, indem wir das Abendmahl miteinander feiern, ohne dass wir vorher die Füße gewaschen werden haben müssen. Ich hoffe, wir haben alle geduscht. Dann machen wir uns allen durch den Heiligen Geist neu klar, wie unendlich wertvoll wir sind. Ja, danke Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben, für jeden von uns. Was für ein Beweis für deine Wertschätzung und Ehre, die du uns gibst. Deswegen will ich mich nicht kleiner machen, als ich bin. Aber ich will mich auf der anderen Seite auch nicht größer machen, als ich bin. Danke, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen.